Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
Guten Abend.
In Hessen geboren, Mannheim aufgewachsen. Lassen uns mal so ein bisschen back to the roots gehen. Wenn man Ihre Vita liest und sieht, dann sieht man auch, dass Sie schon ganz früh in Berührung mit Musik gekommen sind.
Mhm.
Nämlich mit 10 im Opernkinderchor.
In Mannheim, ja, genau.
Waren Sie da freiwillig? Wollten Sie da hin oder mussten Sie?
Nein, mein Vater war ja ausgebildeter Opernsänger und da wurde immer gerne mal getrellert zu Hause. Insofern bin ich damit aufgewachsen eigentlich. In dem Gymnasium, wo ich damals in Mannheim war, war ich im Kinderchor. Und da hat das Theater Mannheim an unserer Schule nach neuen Kindern gesucht für den Opernchor, fürs Theater.
Mhm.
Und da habe ich dann auch mit vorgesungen. Mich haben sie dann auch genommen. Und so bin ich überhaupt erstmal in den Theaterchor gekommen. Und dann habe ich halt eben angefangen, Kompasserie zu machen, dann Kinderstücken mitzuspielen. Dann ging es dann in Richtung Schauspielerei. Ja.
Mhm.
So war das. Aber eigentlich habe ich mit dem Gesang angefangen, wenn man es genau nimmt. Ja.
Ja. Und den Papa haben Sie gerade schon erwähnt. Mit dem haben Sie auch so ein bisschen Schlagzeug gespielt zu Hause.
Der hat hobbymäßig, der hat geboxt früher und der hat auch hobbymäßig Schlagzeug gespielt. Also da kam es sehr oft vor, dass der am Tisch dann irgendwie dann so immer mal ein bisschen Takt getrommelt hat. Ja.
Mhm.
Und ja, das stimmt. Und ich mache das auch ganz gerne.
Mit Schule insgesamt hatten Sie nicht so viel am Hut.
Wer hat das schon? Ja. Also ich denke, die Kinder, die heutzutage gerne in die Schule gehen, toll, wenn es so ist, und da richtig Spaß haben, ich glaube, die sind eher in der Minderheit, aber immer gewesen, glaube ich, seit es Schule gibt.
Ja. Ja, aber Sie im Gegensatz zu vielen anderen haben es geschafft, mit 15 der Schule verwiesen zu werden. Wie haben Sie denn das hingekriegt?
Naja, es war jetzt kein bewusster Vorgang. Ich habe es ja nicht darauf angelegt.
Mhm.
Das war auch, was meine Eltern betrifft, natürlich keine sehr angenehme Situation. Ja, ich war eben schon, wie gesagt, seit meinem 10. Lebensjahr sehr oft im Theater. Ich habe dann eben auch, wenn andere abends in Kneipen oder Diskos sind, bin ich dann abends ins Theater und habe mir Stücke angeschaut.
Was ja ungewöhnlich ist für einen 10-Jährigen. Ne?
Ja, aber mich hat das sehr interessiert. Da waren auch viele Gastspiele. Ich fand das immer hochinteressant. Und ich habe eben aber auch viel Theater dann schon gespielt. Also wie gesagt, im Kinderchor, Statisterie in der Oper und auch bei Schauspiel. Also ich war dann wenn man so will, in Anführungsstrichen beruflich dann oft schon im Theater. Und das hat mich so vereinnahmt und so fasziniert, dass ich dann die Motivation dann irgendwelche Formeln und Zahlen auswendig zu lernen und da in der Schule an die Tafel zu malen, die Motivation ging immer mehr flöten dann natürlich. Ne? Und irgendwann konnte ich dann nicht mehr wiederholen, dann musste ich die Schule verlassen. Ja.
Mhm. Wie verklickern Sie das heute Ihren Kindern, wenn die sagen, wir haben eigentlich, oder also jetzt die Kleine vielleicht sagen würde, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Schule?
Ja, naja, also ich verheimliche da nichts. Aber ich sage Ihnen auch, dass ich da kein gutes Beispiel bin. Ne? Also Eltern können ruhig auch mal zugeben, dass sie auch nicht perfekt sind. Das ist bei mir in diesem Fall so. Und dass ich das auch nicht toll finde. Ich bin da nicht stolz drauf. Ja? Ich finde, nach wie vor ist eine gute Ausbildung, vor allen Dingen, man kriegt auch eine gute Allgemeinbildung mit, ist immer sehr wichtig, halte ich sehr wichtig im Leben. Das mache ich denen schon klar. Und mit der Hoffnung, dass es irgendwie gefruchtet hat. Ne? Aber die beiden haben ja schon mal einen besseren Abschluss als ich, die Jungs.
Und dann ging es direkt an die Schauspielschule in Bochum. Und da waren Sie einer der Jüngsten vermutlich.
Da war ich gerade 18 geworden.
Und können Sie sich noch an das Vorsprechen erinnern?
Ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe dann mit einem Regieassistenten vom Theater in Mannheim 3 Stücke ausgesucht, 3 Rollen, die man da vorspielen konnte. Und das habe ich dann gemacht. Und ich glaube, da musste man noch irgendwie auch so körperliche Tests machen. Also, dass man mal kurz in Tanzunterricht geht und irgendwie, dass man zeigt, wie fit man da ist. Und dann hat es noch mal einige Wochen gedauert nach dem Vorsprechen, bis wir Bescheid bekommen haben. Ich habe gerade neulich mal den Bescheid noch mal rausgesucht, aus verschiedenen Gründen. Ich brauchte irgendwelche Unterlagen. Und da habe ich den Originalbrief, habe ich anscheinend noch aufgehoben, wo da drin steht, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie auf die Schauspielschule aufgenommen sind. Und ab dann geht der Unterricht los und so weiter. Das war natürlich eine Riesenfreude. Vor allen Dingen gleich bei der ersten Schule. Es ist ja auch nicht gesagt, dass man gleich bei der ersten Aufnahmeprüfung da besteht. Ja.
Waren Sie da aufgeregt oder hatten Sie noch so diese jugendliche, in Anführungsstrichen, Naivität und da einfach hingegangen, so, oh, ich mach das mal, ich kann das?
Naja, ich war ja damals schon ein bisschen vorbelastet. Ne? Ich hatte ja damals schon in ein paar Kinderstücken mitgespielt, auch in Abendstücken schon. Insofern kannte ich generell die Situation schon auf der Bühne zu stehen und Zuschauer schauen einen an und erwarten da was.
Aber es gibt so viele, also Christian Berkel zum Beispiel, der sagt, er hat beim Vorsprechen überhaupt kein Wort rausgekriegt, zum Beispiel, oder fing an zu zittern, oder Walter Sittler hat das heute noch.
Na, aufgeregt war ich auch, also das bin ich bis heute noch, da Lampenfieber. Ich habe vor kurzem in Köln Hairspray gemacht, ein Jahr lang dieses Musical, und da ist man schon jedes Mal, bevor man auf die Bühne geht, zittert man ein bisschen. Das gehört auch dazu, muss auch so sein, finde ich, sonst spult man das alles so ab, ja. Aber damals natürlich war ich aufgeregt, aber wie gesagt, das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und Leute schauen einen an und erwarten irgendwie was, das kannte ich schon, das hat mir schon ein bisschen geholfen.
Und in dieser Zeit, als Sie an der Schauspielschule waren, wir haben ja so von vielen gehört, Otto war gerade kürzlich hier, hat von seiner wilden WG-Zeit erzählt mit Lindenberg und Westernhagen oder Richie Müller mit Jürgen Vogel zum Beispiel. Mhm. Können Sie sich auch erinnern an solche wilden Zeiten?
Ja, also ich hatte direkt so nicht in der WG gewohnt, aber wir hingen natürlich als Schauspielschüler oft zusammen und dann hatte einer auch mal bei dem übernachtet und so. Und insofern kenne ich das Gefühl schon ein bisschen, aber ich war immer so jemand, der so WGs eigentlich nicht so mochte, weil ich das bei anderen WGs irgendwie mir angeschaut habe. Also es hat dann schon, dass dann Sachen aus dem Zimmer fehlen, ne, die ausgeliehen sind und vergessen werden oder keiner weiß mehr, wer es hat. Man kauft zu essen und das ist dann
und der andere ist.
Ja. Also jeder hat ein anderes Gefühl von oder eine andere Vorstellung von Sauberkeit
und, einer putzt
und
immer.
Ästhetik. Mhm. Also gerade wenn es dann um so sanitären Geschichten geht, da bin ich dann schon ein bisschen pingelig. Und vor allen Dingen habe ich keine Lust irgendwie, wenn einer meint, er hätte aufgeräumt und die Hälfte liegt noch da. Mhm. Das wäre mir auf Dauer einfach zu anstrengend. Ja.
Aber Sie sind kein Ordnungsfanatiker im eigentlichen Sinne.
Fanatiker nicht. Ich habe es gerne überschaubar.
Doch schon.
Ja, also ich meine, ich kann ja, wenn ich jetzt in meinem Zimmer bin oder wenn ich alleine lebe oder wenn ich im Hotel bin, ich breite mich ganz schnell sehr, sehr aus. Mhm. Ja. Ich weiß aber, wo alles ist. Ja, aber das weiß nur ich. Insofern ist das für mich auch meine spezielle Ordnung. Aber im Grunde ist es natürlich auch schon allein für die Optik, für die Ästhetik ist es schön, wenn man in den Raum reinkommt und da herrscht eine gewisse Ordnung. Ne? Mhm. Also es darf nicht so überordentlich sein. Man muss schon auch sehen, dass da auch Menschen leben. Ja. Aber ansonsten finde ich, das ist so ein was Überschaubares, finde ich eigentlich ganz schön. Ja, doch, schon wichtig.
Und nach Ihrem Abschluss, denn Sie haben auch an dieser Schule dann den Abschluss gemacht, da kamen schon die ersten Theaterengagements und 1978 eine Mini-Rolle in Hollywood.
Also vor der Schauspielschule habe ich ja schon so kleine Fernsehrollen ab und zu gespielt, durch dieses Theaterspiel in Mannheim. Ja, dann kam irgendwann, deswegen hatte ich dann auch schon eine Agentur in Frankfurt damals und da kam irgendwann mal eine Anfrage für einen Film, der hieß Lawinenexpress wer hat da mitgespielt? Maximilian Schell und irgend so ein paar große Namen, das ist schon lange her. Ja, da habe ich dann mitgespielt, war ganz stolz, hatte einen amerikanischen Vertrag bekommen, ja, wo die Gage auch noch in Dollar drin stand, durch in Dollars ausbezahlt wurde. Mhm. Ich glaube, den habe ich sogar noch, auch noch irgendwo. Habe da 3 Tage eine kleine Rolle gespielt. Am Ende wurde es aber rausgeschnitten. Die Erfahrung war auch schön.
Also genau, Sie können sagen, Sie sind Marvin, dabei gewesen.
Lee Marvin hieß der noch, der mitgespielt hat.
Ach so.
Den habe ich auch ein bisschen unterhalten
so
in der Pause. Ja, genau. Mhm. Ja, also das war eine schöne Erfahrung, klar.
Und Ihr Durchbruch kam dann, sagt man ja gemeinhin, in dieser Bootsmann-Rolle, das Boot. Sehen Sie das selber auch als Ihren Durchbruch oder war das nur eine Station von vielen?
Ich denke, das war schon eher Männer, wo es so richtig geknallt hat. Ja. Boot war eher so in der Branche. Mhm. Ja, da waren ja alle Jungs, die damals dabei waren ja die gerade jetzt so im Kommen waren.
Mhm.
Ne? Und,
ja, ja.
Aber der richtige, auch kommerzielle Durchbruch, so was speziell meine Person nur betrifft, das war schon eher Männer.
Zusammen mit Lauterbach.
Genau.
Und Stonk natürlich, Sie haben ja unglaubliche Filme auch gedreht mit Helmut Dietl zum Beispiel. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr prägend war so in dieser Zeit.
Ja, also ich meine, das ist so im Nachhinein gesehen, ist halt so, da kommt ein Ding nach dem anderen und man macht das und das und plötzlich geht die Zeit rum. Die waren alle sehr interessant und sehr wichtig, auch die Filme, weil es auch halt mit sehr guten Regisseuren war. Ja. Mhm. Und das macht immer Spaß, klar.
Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo Sie dachten, Mensch, jetzt geht gerade gar nichts, hätte ich vielleicht doch lieber was anderes machen sollen?
Also den gab es nie. Und wenn, dann nicht lange. Also es gibt bei uns immer Phasen, wo weniger läuft. Ja. Das ist einfach auch durch das Drehen, durch die Jahreszeit bedingt. Mhm. Also Winter ist, wenn man draußen dreht, ist das Licht um 4 Uhr weg. Mhm. Und es wird erst sehr spät hell. Also findet im Winter sowieso weniger statt. Nee, also richtig große, längere Einbrüche habe ich bis jetzt nicht gehabt. Nee, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Vor allen Dingen, ich sage auch nach wie vor noch immer mehr ab, als ich zusage. Und da habe ich mich auch dran gehalten. Und deswegen gibt es Phasen, wo mal viel hintereinander kommt. So wie dieses Jahr zum Beispiel war ziemlich viel. Und dann kann es wieder sein, dass mal ein paar Monate Pause ist oder weniger läuft. Das ist normal.
Sie haben 3 Kinder. Cheyenne, 10. Die beiden Jungs sind schon ein bisschen älter, schon richtig groß. Sind die Jungs noch in so einem Alter, wo sie beratungsresistent sind? Oder können Sie denen schon mal den einen oder anderen Tipp geben, beruflicher Art?
Tja, also nicht nur beruflicher Art. Natürlich versucht man irgendwie Ratschläge und Tipps zu geben, was den Beruf betrifft, was aber auch das Leben betrifft.
Aber es gibt ja so eine bestimmte Phase, wo man an die Kinder nicht wirklich rankommt.
Die hält noch an.
Ah ja.
Die hält noch an. Ja, die hören zwar zu und es kommt schon vor, dass sie mich mal anrufen und sagen, hör mal zu, die wollen das und das und so, also vertraglich oder was ich davon halte oder ob ich den Regisseur kenne oder die Filmproduktion, das kommt schon mal. Ja.
Aber da müssen sie selber fragen.
Also weil man geht so Kids in dem Alter ja auch leicht auf den Wecker, dass die das Gefühl haben, mein, der soll mich doch mal in Ruhe lassen, ich will mein eigenes Leben mal leben und so. Das ist aber, da muss man den richtigen Mittelweg finden. Ja. Also nicht, dass sie sich auf der einen Seite vernachlässigt fühlen, du meldest dich ja nie, du rufst ja nie an, du kümmerst dich ja gar nicht. Weil wenn man das zu oft macht, nervt sie auch. Ja.
Und eine Gratwanderung.
Ja, ja. Und wenn man sich zu oft kümmert, sagen sie, ja, ich bin doch alt genug, ich kann das, weiß ich doch alles. Ja.
Was war Ihnen denn wichtig in der Erziehung? Was haben Sie den Kindern für Werte mitgegeben?
Ach, ich finde so Werte wie Toleranz oder dass sie auch Mitgefühl mit anderen Menschen haben, dass sie auch abstrahieren können und ein bisschen differenzieren können, nicht nur alles auf sich und ihr Leben beziehen, was logischerweise natürlich in so einer Familie wie bei uns einen besonderen Touch hat. Ja, das ist ja kein normales Leben gewesen bis jetzt. Und dafür haben wir schon versucht, ihnen klarzumachen, dass das schon eher was Besonderes ist, nicht normal, das normale Leben ist. Ne? Dass es das aber auch gibt und dass es auch jederzeit wieder einbrechen kann, dieses schöne Leben. Ne? Also ich rechne auch bei mir, obwohl ich das jetzt schon über 40 Jahre ganz erfolgreich mache, immer mit, ich glaube, das hat jeder Schauspieler, dass man plötzlich nicht mehr gewollt ist. Ne? Also sowas, ich glaube, so irgend so ein Trauma trägt jeder Schauspieler mit sich rum. Ja.
Sie sind Käseliebhaber.
Ja.
Haben Sie noch andere Schwächen?
Ich mag Süßigkeiten zum Beispiel sehr gerne. Deswegen ist die Weihnachtszeit für mich immer, eine große Herausforderung, weil es steht ja irgendwo überall Weihnachtsplätzchen und Schokolade. Und also da im Januar muss ich dann immer ein paar Kilo loswerden. Ja. Also das ist eine sehr schwierige Zeit für mich.
Sie kochen auch selber?
Ich habe in den letzten Jahren mich damit befasst, sagen wir mal so. Ne? Also ich bin kein Melzer oder kein Jamie.
Aber so Mousse Schokolade kriegen Sie schon hin?
Das kriege ich sehr gut hin. Woher wissen Sie das denn?
Ja.
Ich habe jetzt vor kurzem hatte ich ein paar Freunde getroffen, habe ich so ein Essen gemacht. Dann habe ich die mal wieder seit längerer Zeit gemacht. Die war, also muss ich wirklich selber loben, die war hervorragend. Das war eine Weihnachtsmousse, ja, die ein bisschen so nach Lebkuchen geschmeckt hat. War sehr gut.
Kann man mal ein bisschen auf Ihre Musik, wie gesagt, Sie sind ja eigentlich schon mit der Musik aufgewachsen, genauso wie mit der Schauspielerei. Aber Anfang der 90er haben Sie es so als zweites Standbein dann tatsächlich auch.
Zweites Standbein, das höre ich nicht so gern. Das hört sich immer so an.
Oder beruflich ist ausgenutzt, die Fähigkeit? Sie haben einfach angefangen.
Ich habe die erste CD gemacht, so kann man sagen.
So ist doch auch schön.
Ja, weil also Musik habe ich ja, wie gesagt, schon immer gemacht. Ich hatte auch mit 14, 15 die ersten Bands. Und dann kam eben die Schauspielerei dazu. Und die hat mich halt mehr vereinnahmt von der Zeit her. Aber die Musik mache ich nach wie vor und lässt mich auch nicht los. Das werde ich auch weitermachen. Anfang der 90er, glaube ich, ist dann die erste CD rausgekommen. Also ich wollte auch immer dann irgendwann mal ein Ziel haben, dass ich sage, ich möchte das mal eine CD machen, weil man dann natürlich auch viel mehr Ansporn, Motivation und hat, da mal konkret auf ein Ziel hinzuarbeiten.
Ja, klar. Ja. Sie sind ja im letzten Jahr hier auch in Berlin aufgetreten und haben irgendwie auch mal gesagt, wenn Sie auf der Bühne sind und Musik machen, das ist so eine Art Freiheit.
Naja, so eine Art Freiheit. Das ist einfach Klang verzaubert einfach. Ne? Also wenn die Band dann spielt und man hört die Harmonien, die Noten, die Akkorde und man singt dann dazu, dann ist man schon, dann schaukelt man sich so langsam auf einen anderen Planeten. Ne? Und wenn die Leute dann, die da sind, was Gott sei Dank meistens der Fall ist, wenn wir live spielen, das auch noch genießen, das ist natürlich toll. Es gibt auch so ein Gemeinschaftsgefühl und die haben Spaß beim Zuschauen, wir haben Spaß beim Machen. Das ist ein schöner Moment, ja.
Und was ich auch ganz spannend finde, Sie haben ja so sehr handgemachte Musik eigentlich, ganz einfach. Geschichten.
Ja, also ich komme halt eben auch aus der Zeit, wo man noch eine Gitarre in die Hand genommen hat und am Schlagzeug sitzt. Wobei ich gegen elektronische Musik überhaupt nichts habe. Da gibt es also sehr, sehr spannende und interessante Sachen heutzutage. Ja, also ich bin jetzt nicht so einer, der sagt jetzt nur handgemachte Musik. Ich meine, letztendlich ist auch die Musik am Computer, wenn man so will, handgemacht. Es muss ja jemand spielen. Es muss ja jemand die Idee haben, diese Töne zu programmieren.
Aber das ist so authentisch. Es klingt einfach authentisch irgendwie.
Ja, aber man darf da nicht so auf der Stelle treten. finde ich, auch da muss man offen bleiben und andere Einflüsse akzeptieren und die auch mit reinnehmen. Dann wird es richtig spannend, ja. Also.
Aber man hat, oder ich habe so den Eindruck, das sind so die ganzen Einflüsse, die sie in den letzten Jahrzehnten selber auch gesammelt haben. Also so ein bisschen James Brown drin, JJK, also alles Mögliche. Ja.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich mag sehr, sehr viele Musikrichtungen. Ja. Also ob das jetzt Klassik ist, dann verschiedene Arten von Klassik. Reggae, Salsa, Songschreiber, Rock, Soul, Heavy Metal, Hip-Hop, Reggae.
Es da treffen sie so sich mit ihren Söhnen dann irgendwo.
Ja, auch mal. Ja. Es gibt so viele Sparten, die interessant sind, wo jede Musiksparte interessant ist. Und ich versuche das immer mehr auch zu mischen. Mhm. Na, und ich werde auf jeden Fall mal probieren, mal jetzt mich wieder mit der deutschen Sprache zu beschäftigen, was Musik betrifft. Ne? Das ist nicht so ganz einfach, aber ist eine gute Herausforderung. Also nicht mehr in München, ich lebe in der Nähe von Frankfurt jetzt.
Ich wollte nämlich fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, wo ja Teile der Familie auch schon in Berlin sind, ob Sie tatsächlich nach Berlin ziehen könnten.
Also ich wohne in der Nähe von Frankfurt, weil meine Freundin da jetzt mindestens noch 1 bis 1,5 Jahre beruflich tätig sein muss. Und danach schauen wir mal.
Ist ja auch so ein bisschen ihre Heimat eigentlich, back to the roots.
Ja, aber es ist eine wunderschöne Gegend da an der Bergstraße. Also das ist ganz toll. Ich liebe die
Weingegend. Weingegend. Weinfeste.
Es ist Wald, es sind Berge da, ein bisschen Weinfeste. Und die Menschen, der Menschenschlag gefällt mir auch, sagt mir dazu. Und ich bin ja 15 Kilometer, wo wir wohnen, da weiter weg geboren. Ja, aber ich meine, ich war jetzt schon so lange in der Welt draußen, ja, dass man da dann zurückgeht in so eine kleine Welt, da ist man schon ein bisschen verwöhnt auch. Ne? Also so eine Riesenstadt wie Berlin, da hat man halt einfach mehr Möglichkeiten in alle Richtungen. Also das bleibt mal abzuwarten. Auf jeden Fall ist Berlin auf jeden Fall eine Option, klar, natürlich.
Wenn Sie in Berlin sind, was ist da so Ihr Kiez? Was gefällt Ihnen da am besten?
Hier gibt es ja so viele Kieze.
Ja, eben.
Also das ist eben was mich auch noch ein bisschen verwirrt, weil in München ist ja recht überschaubar. Ich meine, jede andere Großstadt in Deutschland ist überschaubarer als Berlin. Das weiß ich nicht. Also ich meine, ich finde Charlottenburg schön, Prenzlauer Berg ist schön. Es gibt aber auch in Mitte, wenn man das will, ja, wo ein bisschen mehr Alarm ist, wo ja mein Sohn wohnt, ist auch was los. Dann kann man auch ein bisschen raus, wo es ruhiger ist. Also die Wahl hat man hier. Ne?
Mhm. Kommen wir mal auf Hairspray. Sie haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Da spielen Sie ja die Edna, dieses Voll-Vibe. Waren Sie da gleich Feuer und Flamme, haben gesagt, ja, das ist die Rolle, die ich spielen will? Oder haben Sie im Moment gesagt, ey, Moment. Ich und...
Ja, also der Marek Liebenberg, der das produziert hat mit Michael Brenner aus Mannheim in Frankfurt, den kenne ich schon sehr lange. Der hat meine erste Tournee mit meiner Band damals organisiert. Der rief mich an und sagt, ich habe hier die Rechte gekauft, die deutschen Rechte für Musical. Da spielst du mit. Ja, Moment. Musical... Ich bin ja überhaupt kein Musical-Fan. Mhm. Und hat er gesagt, doch, du fliegst dann nach London und da spielen die das. Und dann schaust du dir das an und dann sprechen wir nochmal. Das habe ich gemacht und war also hellauf begeistert, dass ich das gesehen habe. Also das hat mich total fasziniert, fand ich ganz toll. Und dann haben wir geredet und dann habe ich aber gesagt, habe mir einen Vertrag reinschreiben lassen, ich möchte aber, dass die Qualität von London auch hat. Ja, Gott sei Dank waren das dieselben Regisseure. Das war eigentlich eine Broadway-Produktion, weil das haben Regisseure, die das in London inszeniert haben, und auch vor 7 Jahren das erste Mal am Broadway inszeniert haben, mittlerweile überall weltweit das inszeniert haben, die haben das in Köln gemacht, original. Ja. Und deswegen war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sehr gut wird, auch so gut wird wie in London. Und das ist gelungen und wir sind alle sehr traurig, als es jetzt Ende September vorbeiging. Da gab es bei der letzten Vorstellung viele Tränen auf der Bühne. Es war ein tolles Ensemble, wir haben uns super verstanden und das ist, wenn man fast jeden Tag miteinander arbeitet, abends ja, auf der Bühne steht, dann war das schon schwer, hätte ich nicht erwartet, irgendwie, dass man
die Familie.
Ja, in der Tat.
Ist Ihnen das mal passiert, dass Sie tatsächlich auf der Bühne standen und diesen berühmten Lachkrampf gekriegt haben? Also einfach es nicht mehr weiterging?
Ja, das ist gerade bei so einem Ensemble wie bei Hairspray hatten, wo viele lustige Leute auch dabei waren, haben viel Spaß gemacht. Auch auf der Bühne auch da Sachen gemacht, die der Zuschauer hoffentlich nicht so gesehen hat, so Scherzchen über uns, ne, unter uns. Die Gefahr ist potenziell immer da. Also wenn man sieht, der andere fängt jetzt an und der kann es nicht mehr halten, das steckt dann sofort an. Ja. Und dann muss man halt gucken, dass der Zuschauer das nicht mitbekommt und seinen Text weitersprechen. Also das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja.
Absolut.
Das Schlimmste.
Ja, das ist. Welche Projekte stehen als nächstes an?
Es gibt einige Anfragen, wo man jetzt mal warten muss, was da wirklich ins Netz fällt. Mhm. Weil es ist immer, Anfragen heißt doch nicht, dass es was funktioniert. Man muss noch, die müssen noch das Geld besorgen und da wird was verschoben und was weiß ich.
Noch nichts Konkretes.
Da gibt es einiges noch. nichts Konkretes, ja. Aber schauen wir mal. Also ich habe jetzt auch die letzten anderthalb Jahre so rund um die Uhr gearbeitet. Ich bin jetzt ganz froh, wenn jetzt mal mitten so ein bisschen, ein, zwei Monate vielleicht ein bisschen Ruhe ist. Aber jetzt fällt es mir ein, Anfang März mache ich wieder einen Film mit Lars Becker, der diese Nachtschichtreihe macht im Fernsehen, sehr erfolgreich läuft. Und dann habe ich jetzt gerade einen Film zu Ende gedreht. Also da mache ich was im März und dann mache ich einen Kinofilm mit dem Adnan Köse, der dieses Lauf um dein Leben mal gemacht hat. Das war sein Debütfilm, wo es um diesen Marathonläufer ging oder Triathlonkämpfer, der dann heroinsüchtig wurde, total weggesackt ist und sich dann wieder gefangen hat und dann nochmal einen gewonnen hat sogar. Mit dem mache ich noch einen Kinofilm dann und dann schauen wir mal.
Was wünschen Sie sich fürs nächste Jahr?
Ich mache das nicht so vom Kalender abhängig. Also ich wünsche mir permanent irgendwas. Ne? Am liebsten natürlich besten Gesundheit und dass alle, dass der Familie und allen Freunden und ferneren Verwandten und Bekannten natürlich gut geht. Und naja, gut, sonst gibt es weltweit genug zu wünschen, was wahrscheinlich nie eintreffen wird, ja.
Gibt es eine Frage, die Sie gerne beantwortet hätten, die ich nicht gestellt habe?
Och, nee, ich rechne immer mit allem grundsätzlich. Nee, ist alles in Ordnung.
Uwe Ochsenknecht, danke, dass Sie hier waren.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.